Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Wenn wir beide ganz allein zu Hause sind.
Ja, aus der Frühzeit des Radios. Hallo, hallo, hier Radio. Das Radio bringt schnell die neuesten Nachrichten, die für uns alle von Belang sind. So wie gerade gehört, die Informationen zum beschlossenen Lockdown. Aber auch die Reisenotizen aus Deutschland, Europa und der Welt. Andrea Stopp begrüßt Sie zum zweiten Teil. Wo auch immer Sie gerade den Deutschlandfunk hören, Stimmen und Geräusche lassen Reportagen lebendig werden. Die meisten unter uns hören immer noch gerne Live-Sendungen, auch wenn Podcast oder gezieltes Nachhören von Beiträgen und kompletten Sendungen an Bedeutung gewinnen. Das hätte wohl niemand gedacht, damals am 22. Dezember 1920, als nachmittags um 2 die allererste Radiosendung Deutschlands ausgestrahlt wurde. Joachim Dresdner, mein Kollege, wanderte zur Wiege des Rundfunks hinauf auf den Funkerberg von Königs Wusterhausen bei Berlin. Aber erstmal muss er in der Bahn dorthin.
Nächste Station, Königs Wusterhausen.
Endstation für den gelb-roten S-Bahn-Zug aus Berlin. Nach der Unterführung am Fernbahngleis entlang durch die Schalterhalle ins Freie. Die wenigen Fahrgäste entfernen sich rasch. Auf dem Vorplatz warteten zu DDR-Zeiten viele darauf, von einem der zwei Taxis in ihre Wohnorte gefahren zu werden. Auf der gepflasterten Bahnhofstraße ist es ruhig. Die Kö von Königs Wusterhausen am Sonntagmittag.
Erstmal herzlich willkommen. Ja. Das ist unser schöner Bahnhof und das ist Markenzeichen von Königs Wusterhausen, dass man immer eine halbe Stunde in Berlin ist.
Klaus Judeich, Neukönigs Wusterhausen an der Liebe wegen, begrüßt mich. Der ehemalige TV-Kameramann, dessen graue Haare ein Stirnband teilweise bedeckt, begleitet mich auf dem Weg zur Wiege des Rundfunks. Dass die auf dem Funkerberg steht, zeigt das Stadtwappen.
Eine kleine Stadt, die hat jetzt 18.000 Einwohner. Und da in dem Wappen die Weltkugel zu haben, ist natürlich schon ein bisschen größenwahnsinnig. Aber das hat damit zu tun, dass die Funktürme wirklich in alle Welt das verschickt haben.
In Sichtweite des Bahnhofs stoppen wir vor dem schmalen Eingang eines kleinen Kinos. Das Kapitol hielt bis 2000 durch. Die Einwohner vermissten es bald und spendeten Geld. Die Betreiber wollen weitermachen. Wenige Schritte weiter ein italienisches Eiscafé und eine Trattoria. Schräg gegenüber in Gründerzeithäusern Fotoladen und Bäcker. Das 1956 gebaute Konsumkaufhaus mit großen Schaufenstern. Zu DDR-Zeiten Haus des Bauern. Dann die etwa 120 Jahre alte Villa. Dunkelrote Klinkersteinfassade, Spitzgiebel.
Villa Picht hieß das. Picht war Schlachtermeister. Er war natürlich königlicher Schlachtmeister.
Das einstige Schmuckstück zerfällt. Nun folgen wir der Schlossstraße über den Nottekanal. Auf ihm wurden einst Ziegelsteine und Kies nach Berlin transportiert. Die wuchtige Platane lässt auf dem Fußweg kaum Platz.
Wir laufen jetzt zum Schloss, gleich an der Wassermühle vorbei. Und die gab es schon im Mittelalter. Und da hinten ist noch das Weiße Haus. Da kam noch ein Schriftsteller vorbei. Ich glaube, der hieß Theodor Fontane. Der hat viel über Brandenburg geschrieben. Und er war leider nur eine Nacht da.
Vor dem Schloss, mit dem Blick auf den Haupteingang und auf die beiden Kavaliershäuser links und rechts der Anfahrt, schauen wir uns um. Hier logierten des Königs Gäste. Dessen Herbstresidenz ist quadratisch im Grundriss, mit Feldsteinen bis zum Obergeschoss, mit charakteristischen Giebelfronten und steilen Satteldächern. Vor 20 Jahren, vom Keller bis Dach renoviert, erinnert es daran, dass hier seit Friedrich I., dem ersten König in Preußen, europäische und preußische Geschichte geschrieben wurde.
Seine Frau, Sophie Charlotte, die hat hier dann extra noch einen aus Versailles kommen lassen und die haben dann einen schönen Barockgarten gemacht.
Der zählt, neben Charlottenburg, zu den frühesten französischen Barockgärten in Berlin-Brandenburg. Sophie Charlottes Sohn, der spätere Soldatenkönig, hockte oft im legendären Tabakshäuschen.
Das Tabakshäuschen, das ist ja leider weg. Ungefähr 700 Meter weiter unten im Sumpfgebiet hat er sich auf so einer kleinen Insel ein kleines Häuschen bauen lassen, wo er sich einfach zurückziehen konnte.
Friedrich Wilhelm I. lud nach der Jagd zum berüchtigten Tabakskollegium. In süffischer Runde mit derben Scherzen wurde Politik gemacht. Das Verhältnis des Soldatenkönigs zu seinem Sohn wiederum, dem späteren großen Friedrich, war so wüst und fies, dass dieser beschloss,
sie flüchte. Und diese Flucht wurde dann auch verraten und er kam dann ins Gefängnis.
Die Geschichte ist bekannt.
Sein Freund Katte wurde zur lebenslangen Haft verurteilt in Köpenick, aber der König, der Soldatenkönig, hat das gehört und hat da gesagt, nein, der muss sterben.
Im Königs Wusterhausener Schloss änderte Friedrich Wilhelm I. das Urteil des Kriegsgerichts zu Köpenick und zwang seinen Sohn, den zweiten Friedrich, der Hinrichtung des Freundes zuzusehen.
Der König war ja von September bis Oktober war er jedes Jahr hier. Und auch die Regierungsgeschäfte wurden hier auch gemacht. Wusterhausen war ein Mittelpunkt von Preußen.
Drum hieß es fortan Königs Wusterhausen. Hinter der Schlosseinfahrt überqueren Klaus Jüdeich und ich die vielbefahrene Berliner Straße. Zur einstigen Funkschule auf dem Funkerberg geht es einen guten Kilometer bergauf. Ich stelle mir vor, wie die Studenten frühmorgens mit schwerem Kopf, schleppenden Schritts unterwegs waren. Darunter jener Techniker, der vor kurzem seine Dienstlaufbahn beim Deutschlandradio beendete.
Müde schleicht eine Gruppe den Berg hinauf. Den Berg, den ich meine, das ist der Funkerberg von Königs Wusterhausen. Eine Gruppe bleibt zurück, ich verstehe, der Bäcker.
Die angehenden Funktechniker dachten eher an Puddingschnecken als an den historischen Ort der Rundfunkgeschichte oder an Kennlinien von Elektronenröhren.
Und was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass sehr viele Leute ehrenamtlich was machen. Auch Rainer Suko da oben mit seinem Museum oder hier der Wasserturm hat auch jemand Privates angefangen.
Genau, der Wasser- und Aussichtsturm rückt ins Blickfeld. Ab 1912 ein Ausflugsziel auf dem Windmühlenberg, 33 Meter hoch, achteckig, mit einem Aussichtsrundgang. 4 Jahre später wurde aus dem Windmühlen der Funkerberg, bauten Techniker der preußischen Militärverwaltung eine Funkstation auf. Klaus Jüdeich wählt die Abkürzung zum Funkerberg-Plateau. Ein befestigter Fußweg vorbei an neu gebauten hellen Wohnhäusern. Die Straßen sind nach Rundfunkpionieren wie Hertz, Bredow und Braun benannt. Rechter Hand das älteste Senderhaus Deutschlands. Hinter der Metalltür führt eine Treppe zur Kinderstube des Radios hinunter. Links der Gang an den Experimentierräumen vorbei zum riesigen Maschinensaal. Rechts die Museumsräume mit Geräten, Dokumenten und Modellen aus der Radiogeschichte. Originalanlagen, nachgebautes und nachgestelltes, wie das erste Studio und der Lichtbogensender, der den Ton der ersten Sendung übertrug.
Los, jetzt! Also herzlich willkommen auf dem Funkerberg Königs Wusterhausen, Wiege des Rundfunks in Deutschland, Meilenstein der Technikgeschichte. Das ist der Ort, wo vor 100 Jahren das erste Mal Rundfunk gesendet wurde, wie wir es heute kennen, also Sprache und Musik.
Klaus Jüdeich und ich treffen Radioverrückte, die als Sende- oder Übertragungstechniker, als Toningenieur oder Studiotechniker gearbeitet haben und die in der Funkschule nebenan, der Berufsschule der Deutschen Post, ausgebildet worden waren. Wie der quirlige Rainer Suko, Vorsitzender des Fördervereins Sender Königs Wusterhausen. Der betreibt das Sender- und Funktechnikmuseum.
Meine Damen und Herren, zum Zeichen, dass der Rundfunk 100 Jahre alt wird, senden wir Musik.
Jetzt schalten wir den Plattenspieler ein. Und wenn die Musik läuft, machen wir dann bitte Licht aus. Dann können wir nämlich alle schön den Lichtbogen zusehen. Damals hatten die nur Detektorempfänger und das klang natürlich viel eingeschränkter. Fakt ist, die Qualität am Sender lag es nicht. Ja, also Königs Wusterhausen hat schon immer große Qualität gezeigt.
Bis zu 300 Besucher, Besucherinnen kamen vor der Corona-Krise zu den monatlichen Veranstaltungen, Vorführungen und zur Jugendwerkstatt Elektronik. Auch Katharina Gerlach war hier. Der Großvater der Moderatorin und Kommunikationstrainerin Johannes Gerlach leitete 25 Jahre lang die Hauptfunkstelle.
In der Zeit, also als mein Großvater da war und der Direktor vom Funkerberg, das war der Übergang, was machen wir jetzt mit diesem Funkerberg, eine Funkstation, die ja nicht mehr funktionieren durfte nach dem Ersten Weltkrieg. Die haben tatsächlich dann am Ende den ersten Schritt gemacht für den Rundfunk für alle. Und die haben sozusagen unter der Hand neben ihrer eigentlichen Arbeit heimlich Rundfunkgeschichte geschrieben.
Familie Gerlach bewohnte die Villa auf dem Funkerberg. Großvater Johannes spielte bei den Konzerten mit. Die blieben Tradition bis 1926. Katharinas Vater erzählte.
Immer zogen wir dann mit ganz vielen Decken alles, was im Haus auch vorhanden war, dann rüber. Es wurde ausstaffiert, es blieb dann auch nicht so, weil so viel Platz hatten wir gar nicht, dass sie ein ewiges Studio hätten haben können. Und wer irgendwas spielen konnte, spielte.
Der weltweit einmalige 1000 PS Dieselmotor, ein Stromversorger des Senders, dreht sich einmal im Monat auf dem Funkerberg. Über 200 Meter hoch ist der Stahlgitterfachwerkmast. Nummer 17 von 1,22 Sendemasten und Türmen. Katharina Gerlach schaut gern mal vorbei.
Ich finde es toll und wichtig, dass dieser Antennenmast steht. Da wird gefunkt oder wurde, das sieht man. Ich finde diese Gebäude auch ehrlich gesagt total schön. Ich mag diese Festigkeit, ich mag den Geruch da drin, das Maschinenöl. Also diese Riesenmaschinen, die da unten stehen. Ne? Da riecht es nach Eisen, da riecht es nach Stahl und ich freue mich jedes Mal wieder dorthin zu kommen.
2016 erinnerte sie bei der Festveranstaltung in der Maschinenhalle an Johannes Gerlach, ihren Großvater. Die weltweit größte Berufsorganisation für die Förderung der Technologie erklärte damals, das Weihnachtskonzert vom 22. Dezember 1920 zum internationalen Meilenstein der Technikgeschichte. Bis heute senden die Museumsleute in jedem Jahr ein Weihnachtskonzert. Live vom Funkerberg in Königs Wusterhausen bei Berlin.
Hilfe, Hilfe! Reizende Aussicht, ewig verbannt nach aller Voraussicht. Vorne ist Weltmeer und hinten ist Weltmeer. Nichts habe ich hier von all meinem Geld mehr. Kein Telefon und keine Zeitung, keine elektrische Klingelleitung. Hätte ich doch wenigstens ein Mikrofon. Was gäbe das für Reportage-Sensation? Achtung, Achtung, allein auf einer einsamen Insel kann